Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Meine Sommerpause hat ein bisschen länger gedauert als ursprünglich angekündigt. Ihr habt mich trotzdem hoffentlich gleich wiedererkannt. Ein besonders heißer und besonders trockener, vor allen Dingen hier im Süden Sommer, liegt dann jetzt hoffentlich so langsam hinter uns. Er war, was die Technikszene angeht und insbesondere die Microsoft-Welt, ausgesprochen ereignisarm, muss ich sagen. Wir haben ja immer so ein bisschen Sommerflaute und da passiert nicht allzu viel, auch durch die Urlaubszeit und so. Aber ich glaube, so ruhig wie in diesem Jahr war es noch nie und von daher war es eigentlich ganz gut. Auch, dass wir uns nicht jede Woche hier gequält haben, um irgendwelche Themen zusammenzukratzen und Spannung zu erzeugen, wo eigentlich gar keine war. Aber jetzt laufen wir so langsam auf den Herbst zu und da gibt es dann sicherlich noch die ein oder andere interessante Neuerung und hat auch in dieser Woche wieder so ein bisschen angezogen, das Ganze. Und von daher ist das ein guter Zeitpunkt, jetzt mal hier so von der Kamera und vom Mikrofon so langsam mal wieder den Staub runter zu blasen und sich mal wieder so ein bisschen einzugrooven. Ich muss sagen, es fühlt sich gerade wieder so ein bisschen ungewohnt an. Aber wir starten einfach mal und schauen, was es in dieser Woche so zu besprechen gibt. Ich dürfte hier eigentlich gar nicht sitzen, denn zurzeit läuft in Berlin die IFA und das ist seit über 10 Jahren ein absoluter Pflichttermin gewesen für mich. Ich habe noch nie eine verpasst. Warum bin ich dieses Jahr nicht da, obwohl ja eigentlich nach 2 Jahren Corona-Pause man heiß sein müsste wie nie? Ich muss sagen, bei mir ist es so ein bisschen schwer zu erklären. Ich habe mich so ein bisschen entfremdet von diesem, von diesem Nomadenleben, das ich geführt habe vor Corona. Ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten für mich persönlich, da wieder reinzufinden. Und zum anderen muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich so ein bisschen ein Schisser, was die ganze Situation angeht. Ich habe zwar selbst auch schon Corona gehabt und zum Glück war es nicht schlimm, aber ich habe irgendwie noch nicht wieder so richtig Lust, mich so unter Leute zu begeben. Ich war zwar auf einigen Konzerten auch jetzt in der Zwischenzeit, aber irgendwie so Messetrubel kommt für mich persönlich einfach so ein bisschen früh und ich glaube persönlich auch, dass es dieses Jahr nicht so spannend ist. Und wenn ich so die News verfolge, die so im Rahmen der IFA reintröpfeln, dann glaube ich, hat mich mein Gefühl an der Stelle nicht getrogen, dass es, abgesehen davon, dass es natürlich schon mal wieder geil wäre, so über so eine Messe zu schlendern und vor allen Dingen auch Leute zu treffen, die man schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat, glaube ich, dass es so insgesamt auch so ein ruhiges Anfahren ist, was die IFA gerade wieder hinlegt. Microsoft ist beispielsweise nicht dieses Jahr mit einem Stand, mit einer eigenen Präsenz auf der IFA vertreten, was natürlich auch bei meiner Entscheidung dann eine Rolle gespielt hat, zu sagen, no, komm, dann bleibe ich zu Hause und schaue mir mal von zu Hause an, was so vorgestellt wird. Ganze Menge Hersteller, Lenovo, Dell, Asus, wie sie alle heißen, Huawei, Honor, haben neue Windows-Geräte in dieser Woche vorgestellt und im Großen und Ganzen war das nur ein Aufguss. Also die letztjährigen Modelle wurden mit aktualisierten CPUs ausgestattet. Manche Hersteller haben ein bisschen mehr, manche haben ein bisschen weniger Neuheiten in ihren Produkten drin. So richtige Knaller waren nicht dabei. Wenn man vielleicht eine Geräteklasse rauspicken möchte, dann sind das die faltbaren Laptops. Faltbare Laptops sind jetzt nicht wirklich neu, waren sie ja schon immer. Ich meine Laptops mit faltbarem Bildschirm. Da haben sowohl Asus als auch Lenovo in dieser Woche neue Modelle vorgestellt. Und technisch natürlich super spannend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlt mir persönlich noch so ein bisschen der Zugang zu diesen Geräten. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, was die zusätzlich kosten. Also, dass man irgendwie 3.000 Euro hinlegen muss für so ein Gerät, das sich dann als reines Laptop eher mal noch so ein bisschen umständlich anfühlt. Es hätte natürlich schon was Cooles, Tastatur weg, Bildschirm ein bisschen größer aufklappen und den so vor sich hinstellen, sein mobiles Büro irgendwo aufschlagen. Alles eine coole Sache. Vielleicht wird die Technik auch irgendwann so selbstverständlich, dass das auch gar nicht mehr unbedingt viel teurer ist als normale Displays. Von daher will ich jetzt nicht sagen, das ist irgendwie sinnlos oder Blödsinn. Es ist nur einfach so, ich persönlich kann mit diesen Geräten aktuell noch nicht sehr viel anfangen. Und Das betrifft übrigens nicht nur die faltbaren Bildschirme, sondern auch die also faltbare Laptops und auch die faltbaren Smartphones, obwohl ich selber hier noch so eins habe. Ich habe hier das letztjährige Z Flip 3 von Samsung. Ich habe es zwar nicht mehr täglich in Gebrauch, aber das war eigentlich tatsächlich eine coole Nummer. Also weil man es halt eben so schön kompakt zusammenfalten und in die Tasche stecken konnte, dass es dabei dann natürlich sehr viel dicker ist, hat mich persönlich gar nicht so gestört. Ich bin inzwischen, ich hätte es selber niemals geglaubt, zum iPhone gewechselt. Aber soll an dieser Stelle jetzt keine Rolle spielen. Schauen wir mal, was diese Technik so in der Zukunft noch bringt. Und wahrscheinlich wird die einfach auch so ein Stück weit Normalität werden. Und es wird Geräte geben, da ist das sinnvoll und Geräte, da ist es weniger sinnvoll. Von daher ja, lassen wir die Zeit da einfach arbeiten. Gerüchten zufolge soll ja auch das Surface Duo 3, so es denn kommen wird, irgendwann im nächsten Jahr, mutmaßt man, dann auch mit einem faltbaren Bildschirm und nicht mehr mit zwei Bildschirmen daherkommen. Warten wir es an der Stelle einfach ab. Ein bisschen früher werden wir definitiv was hören aus der Surface-Ecke. Und zwar rechnen wir fest damit, dass im September oder Oktober wieder ein Event stattfinden wird. Sollte das Ganze rein digital stattfinden oder vielleicht tatsächlich auch wieder nur eine einfache Presseerklärung werden, die Vorstellung der neuen Geräte, dann rechne ich persönlich Ende September damit und sollte sich Microsoft entschließen, wieder ein livehaftiges Event sozusagen zu veranstalten mit körperlicher Präsenz, dann wird das wohl eher so im Oktober stattfinden. Ich bin sehr gespannt, einmal welchen Weg Microsoft da wählt. Sie wagen sich ja auch so langsam wieder raus und veranstalten erste Events wieder körperlich sozusagen. Auf der Gamescom waren sie wieder mit einem kleinen Stand vertreten, auf der IFA wie gesagt nicht. Aber ich verwechsel immer die Namen, Inspire oder Ignite. Ignite-Konferenz ist es eben, glaube ich, im Oktober, die dann auch wieder mit körperlicher Anwesenheit stattfinden wird. Von daher gut möglich, dass man auch für das Surface wieder dieses Format wählt, zumal man deutlich gemerkt hat, dass Surface-Chef Panos Panay mit den digitalen Formaten überhaupt nicht wirklich umgehen kann und er das auch überhaupt nicht mag. Ich war einmal in einer Teams-Sessions für Medienvertreter, wo er auch dabei war und man hat ihm sichtlich angesehen, dass ihm das keinen Spaß macht und dass er mehr derjenige ist, der lieber auf der Bühne steht und persönlich zu den Leuten spricht. Von daher glaube ich, wenn es irgend geht, dann werden wir tatsächlich wieder so eine Keynote sehen mit Präsentation von Geräten? Was werden wir da sehen? Ganz sicher ein Surface Laptop 5, das sich nicht wesentlich unterscheiden wird vom Vorgänger, das dann auch ja, mehr Evolution sein wird. Ein neues Surface Pro werden wir auch zu 99% sehen. Und da gab es diese Woche ein spannendes Gerücht, nämlich das, dass wir kein Surface Pro 9 und Surface Pro X2, 3 oder wie das dann auch immer heißen wird, sondern dass Microsoft diese beiden Linien zusammenführen wird. Also dass es dann einfach ein Surface Pro 2022, Surface Pro 9, wie auch immer sie das dann nennen werden, dass es das geben wird. Und dass man dieses Gerät dann sowohl mit Intel als auch mit ARM CPU kaufen kann, halte ich persönlich für einen ganz vernünftigen Schritt. A, glaube ich, die Zeit ist reif dafür. Es gibt keine nennenswerten Unterschiede mehr in der Kompatibilität zwischen Windows auf einem x86-Prozessor und Windows on ARM. Das ist die eine Geschichte. Zum anderen, auch wenn man nach wie vor wissen muss, was man da kauft, glaube ich, niemand wird ein Surface Pro aus Versehen mit dem falschen Prozessor kaufen. Die Geräte sind sehr teuer. Die Surface-Kundschaft ist, ich sage jetzt mal, einigermaßen exklusiv. Das ist keine so Ware, die man so beim Mediamarkt einfach mal so im Vorbeigehen mitnimmt, sondern die Leute, die den Surface kaufen, treffen in aller Regel eine informierte Kaufentscheidung und denen kann man durchaus zumuten, dass es da so dann doch signifikante Unterschiede bei den CPUs gibt, obwohl das Gerät ansonsten vom Modell her gleich heißt. Also sollte an dem Gerücht was dran sein, erteile ich schon mal dem sozusagen vorauseilend meinen Segen. Ich halte das für eine sinnvolle Entscheidung, finde das auch gut. Es gab ja noch feine Unterschiede. Also das Surface Pro 8 war ja dem Surface Pro X schon sehr ähnlich, was das dünne Gehäuse angeht und die schmalen Ränder um das Display und so. Und vielleicht konnte man da noch ein bisschen mehr rauskitzeln, also so, dass letztlich das Surface Pro 9 dann so schmal wird, wie es das Surface Pro X war oder so dünn. Oder aber man geht einfach einen Mittelweg und das Gerät mit ARM-CPU ist dann halt einfach auch ein bisschen dicker, als das das Surface Pro X war. Würde ich jetzt persönlich auch für verschmerzbar halten. Könnte man vielleicht bei der Gelegenheit noch ein bisschen eine dickere Batterie reinpacken und hätte dann auch wieder Vorteile bei der Akkulaufzeit. Denn das war so ein Thema, wo das Surface Pro X, obwohl es ein ARM-Gerät war, wo das noch nicht so punkten konnte. Die Akkulaufzeit war, ja, ich sage jetzt einfach mal doch dann eher enttäuschend, weil man erwartet von diesen Geräten ja eigentlich, dass sie deutlich länger laufen. Wie es dann preislich aussieht, ist nochmal ein anderes Thema. Auch das ist ein Thema, was die Zukunft lösen muss, wenn diese Plattform abheben soll. Entweder müssen die ARM-CPUs so gut werden, dass sie den Preis rechtfertigen, oder die Preise müssen entsprechend runter. Stichwort: Die ARM-CPUs müssen so gut werden. Das ist ja genau das, was Qualcomm vorhat. Sie wollen ja nicht mehr hinterherlaufen und sozusagen nur ebenbürtig mit Intel oder AMD sein, sondern sie wollen ja eigentlich nach vorne. Sie wollen denen die Rücklichter zeigen. Und dafür haben sie im letzten Jahr das Unternehmen Nuvia gekauft. Nuvia ist ein Startup gewesen mit allerlei Spezialisten, die sich da versammelt haben. Leute von Apple, von Google, von AMD, von Intel, also alles, was so Rang und Namen hat, ist bei ihren alten Arbeit sind bei ihren alten Arbeitgebern abgesprungen, haben ein Startup gegründet und haben sehr, sehr erfolgversprechende Prozessor-Designs entworfen, die womöglich tatsächlich in der Lage sind, auf Basis der ARM-Architektur den Flaggschiff-Prozessoren von Intel oder AMD Paroli zu bieten oder sogar noch besser zu sein. Ja, Qualcomm hat die gekauft, will jetzt eigene CPUs bauen, wollen die Ende des Jahres vorstellen. Das könnte allerdings ein Problem werden, denn ARM, also das britische Unternehmen ARM, die die Referenzdesigns quasi für alles machen, was Qualcomm heutzutage baut, haben Klage eingereicht gegen Qualcomm, weil es da um Patentlizenzen geht. Vereinfacht gesagt, ist ARM der Auffassung, dass all das, was man oder vieles von dem, was man an Nuvia lizenziert hat, durch die Übernahme von Qualcomm ungültig geworden ist und entsprechende Arbeiten wären jetzt zu vernichten. Und Qualcomm sieht es genau andersrum. Die sagen, wir haben das Unternehmen gekauft, damit haben wir auch die ganzen Lizenzen geerbt und deswegen dürfen wir einfach so weitermachen. Da geht es natürlich um Geld, aber nicht nur um Geld. Wenn es mit Geld lösbar wäre, dann wäre man sich sicherlich schon einig geworden. Qualcomm hätte seine reichlich gefüllte Kriegskasse aufgemacht und hätte da noch mal ein paar Dollar rüber gepumpt. Aber Qualcomm ist ja sehr engagiert unterwegs und die wollen ja auf Dauer ihre ganz eigenen Prozessor-Designs machen und sozusagen dann auch unabhängig werden von ARM. Und Qualcomm ist einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste Kunde von ARM. Und deswegen, ja, die wollen ihren Kunden nicht verlieren. Und ob das natürlich jetzt eine gute Idee ist, gegen die zu klagen, um sie weiterhin in der Abhängigkeit zu halten, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, die kämpfen da ein Stück weit um nicht weniger als um ihre Existenz. Weil wenn Qualcomm sich tatsächlich abkapseln könnte und seine ganzen CPU-Designs selber macht und nichts mehr von ARM benötigt, dann gibt es nicht mehr so wahnsinnig viele Kunden, die so viel Geld in die Kasse spülen können, wie das Qualcomm als Abnehmer bisher getan hat. Ja, ich glaube, das waren so die von der PC-Seite die wichtigsten News der letzten Woche. Im Bereich Gaming hat sich noch was Interessantes getan, nämlich einmal gibt es ein bisschen Trouble für die geplante Übernahme von Activision durch Microsoft. Da hat die britische Wettbewerbsaufsicht gesagt, wir wollen da mal so ein bisschen genauer hingucken. Wir fürchten, dass hier der Wettbewerb gefährdet wird und die Auswahl eingeschränkt wird für die Kunden, wenn wir diese Übernahme absegnen. Da geht es natürlich wieder um Titel wie Call of Duty, die eben dann künftig Microsoft in der Hand hat und wo man befürchtet, sie könnten das exklusiv machen für ihre eigenen Plattformen und dann somit zum Beispielsweise Sony sehr stark schwächen, wenn es Call of Duty nicht mehr auf der PlayStation gibt. Microsoft hat schon mehrfach betont, dass sie das auf jeden Fall machen wollen. Also, dass sie das nicht machen wollen sozusagen, sondern Call of Duty weiterhin auf allen Plattformen anbieten. Sie sagen auch, warum sollten wir das tun? Es wäre schlicht nicht wirtschaftlich, wenn wir das exklusiv machen würden, weil dann würden wir uns von vielen potenziellen Kunden einfach abschneiden, die dann das Spiel nicht mehr kaufen können. Das ist sicherlich richtig. Diese Beteuerung hat man auch in dieser Woche dann nochmal wiederholt. Ich persönlich sage auch ganz ehrlich, ich würde Microsoft an der Stelle nicht weiter trauen, als ich sie werfen kann. Also das muss sicherlich hieb- und stichfest als Bedingung aufgenommen werden, wenn dieser Übernahme zugestimmt wird, dass hier der Wettbewerb nicht geschwächt wird, auch auf Dauer nicht. Ist die Frage natürlich, wie lange man sowas festschreiben kann. Könnte natürlich auch sagen, andererseits wäre es Microsofts gutes Recht. Wenn Sony heute EA kaufen würde, würden sie vielleicht FIFA sofort exklusiv für die PlayStation machen und würden es nicht mehr auf der Xbox anbieten. Das mag sein, aber im Interesse, wie gesagt, des fairen Miteinanders und des, vor allen Dingen der Auswahlmöglichkeiten für die Spieler sollte sowas auf keinen Fall passieren. Und deswegen finde ich es gut, wenn da genauer hingeschaut wird und man Microsoft da an die kurze Leine nimmt und genauer aufpasst, dass hier keine fiesen Tricks gemacht werden, wenn sie sich durch die Übernahme von Activision ja dann doch aufschwingen zu einem echten Gigant in der Gaming-Szene, der sie in gewisser Weise ja auch heute schon sind. Dann gab es Neues diese Woche vom sogenannten Familienabo vom Xbox Game Pass. Der ist nämlich jetzt an den Start gegangen, zwar noch nicht in Deutschland, sondern in Irland und in Kolumbien. Wir können aber davon ausgehen, dass viele von den Rahmenbedingungen natürlich hinterher genauso auch für den deutschen Markt gelten, wenn dieses Angebot zu uns kommt. Und zum anderen auch sind die Preise mit Irland vergleichbar, von daher kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass das dann nachher genauso sein wird. Ich gehe mal kurz durch die wichtigsten Dinge. Dass der Plan Game Xbox Friends and Family wird er heißen. Und wird in Irland 21,99 € im Monat kosten. Dort kostet der Game Pass Ultimate auch 12,99 €, genauso wie in Deutschland. Also von daher kann man davon ausgehen, dass der Preis nachher 1:1 auch in Deutschland gilt. Dafür können sich bis zu 5 Personen den Xbox Game Pass Ultimate für Konsole, für PC und inklusive Cloud Gaming teilen. Und Microsoft versucht gar nicht erst, irgendwelche komischen Bedingungen da reinzuschreiben, an die sich nachher keiner hält und die man sowieso nicht überprüfen kann. Deswegen heißt das Ding auch Family and Friends. Das heißt, man ist gar nicht durch die Bedingungen sozusagen verpflichtet, das nur innerhalb der Familie weiterzugeben, sondern man kann sich das tatsächlich mit Freunden teilen, bis zu 4. Also ein Hauptaccount-Inhaber sozusagen und bis zu 4 Leute, mit denen er sich teilen kann. Die einzige Bedingung, die dabei erfüllt werden muss, ist, die Leute müssen im selben Land wohnen. Das ist in der Regel leicht einzuhalten. Also wenn man das mal sich überlegt, das macht dann pro Nase 4,40 € für all das, was der Game Pass Ultimate zu bieten hat, inklusive Konsole, inklusive PC, inklusive Cloud Gaming, Vergünstigungen beim Kauf von Spielen und hast du nicht gesehen, das ist ja fast schon ein Witz, ja? Also was den Preis nachher angeht. Also ich bin sehr gespannt, ob, wenn dieses Angebot bei uns startet, ob das den Game Pass dann sozusagen in neue Sphären katapultiert. Vor allen Dingen, wenn dann zum Beispiel noch die ganzen Activision-Spiele dazukommen, was ja fest geplant ist, dann wird das immer interessanter, das ganze Thema. Habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen, was es dazu noch zu sagen gibt? Es gibt eine einzige Einschränkung, nämlich die betrifft das Home-Sharing. Wenn ich auf meiner Konsole mit meinem Game Pass-Abo angemeldet bin, dann können ja alle anderen, die dieselbe Konsole mitnutzen, auch die Spiele spielen, die auf dieser Konsole installiert sind. Das nennt sich Home-Sharing. Das funktioniert bei dem Friends and Family-Plan oder Family and Friends, egal, funktioniert das nicht. Das heißt, es funktioniert nur für den Hauptaccount-Inhaber, die 4 Freunde, mit denen man sich teilt. Die können dieses Homesharing nicht nutzen. Aber ich habe jetzt keinen Überblick, wie viele Konsolen nur von einer Person oder von mehreren genutzt werden. Aber ich glaube, das ist keine wirklich schmerzhafte Einschränkung an der Stelle. Schließen möchte ich mit einem Hinweis auf unseren Blog. Und zwar war der Daniel Heithorn auf der Gamescom in der letzten Woche. Er hat sich anders als ich wieder unters Volk getraut und er hat super viele interessante und spannende Eindrücke mitgebracht und hat zwei sehr umfangreiche Rückblickartikel geschrieben und über viele Spiele berichtet, die entweder schon da sind oder in Kürze oder im kommenden Jahr auf den Markt kommen. Wenn euch das interessiert, schaut unbedingt rein und lest euch diese tollen Artikel durch. Ich bin für heute dann mal wieder am Ende. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes wieder für euch dabei. Wir sehen uns vielleicht in der kommenden Woche an dieser Stelle wieder. Ich habe eventuell ein zeitliches Problem und dann könnte es nicht klappen. In der übernächsten Woche bin ich noch mal ein paar Tage im Urlaub. Aber ich wollte jetzt nicht bis Ende September warten, bis hier an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Content erscheint. Deswegen wollte ich unbedingt heute mal den Vlog wieder reinhauen und sagen hier, hallo, wir leben noch und wir machen auch mit diesem Format jetzt dann über den Herbst und Winter wieder weiter. Ich bedanke mich sehr bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, wünsche euch eine tolle Woche, habt Spaß, bleibt gesund und wir sehen und hören uns. Bis dahin.